Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit Talk Radio von Oliver Stone. Wir heben einen Schatz. Nachdem Oliver Stone großen Erfolg hatte mit Platoon und mit Wall Street, brachte er Talk Radio in die Kinos, aber dieser Film war nicht erfolgreich. Obwohl er grandios besetzt ist, hervorragend inszeniert ist und so unglaublich relevant war und ist. Daran hat sich dann auch im Laufe der Jahre nichts geändert. Dieser Film ist untergegangen, aber es ist höchste Zeit, ihn von neuem zu betrachten. Worum geht es? Zunächst einmal basiert der Film auf einer realen Grundlage. Da war der jüdische Radiomoderator Alan Burke, der eine Radioshow hatte, in der er seine liberalen Ansichten sehr konfrontativ gegenüber seinen nicht so liberalen Hörern vertrat. Er provozierte und die Anrufer seiner Show, die provozierten wiederum ihn und das stachelte sich immer weiter auf und am Ende wurde Alan Burke von Rechtsextremen ermordet. Eric Bogosian und Ted Savinar haben daraus ein Theaterstück gemacht, das als reines Kammerspiel funktioniert. Diese Kammerspielstruktur hat Oliver Stone ein bisschen gelockert, zeigt auch ein paar andere Drehorte als nur das Studio im Radiosender. Aber in der grundsätzlichen Anlage ist Stone dem gefolgt, was die Theater Version vorgegeben hat. Bogosian und Stone geht es vorwiegend darum, nicht jetzt den Schwerpunkt auf das antisemitische Verbrechen zu legen, sondern in erster Linie geht es ihnen um eine Medien- und Demokratiekritik. Eric Bogosian spielt Barry Champlain. Er ist zunächst Verkäufer bei einem Herrenausstatter, aber er fällt schon dort durch sein loses Mundwerk auf. Er ist dann einmal zu Gast in einer Radiosendung und reißt, obwohl er nur der Gast ist, gleich die ganze Sendung an sich. Die Hörer und auch die Chefs sind begeistert und dann bekommt er sein Engagement. Im Radio in Dallas soll er eine nächtliche Live-Sendung moderieren, bei der Menschen anrufen können. Eric Bogosians Schauspiel ist hinreißend. Er spielt das alles wie eine immer schneller brennende Zündschnur. Es ist eine atemlose Show. Blitzartig erleben wir diese Stimmungswechsel, mal albern komisch, dann professionell, souverän, zynisch, beleidigend, immer weiter auftrumpfend. Es ist ein Film über das digitale Zeitalter, wenngleich da von Digitalisierung 1988 nicht die Rede sein kann. Heute scrollen wir durch die Feeds, begegnen da rechter Hetze, dann skurrilen Geschichten, dann etwas lustigen, dann nervigen Besserwissern, immer weiter. Und die negativen Gefühle, die steigern sich, die überwiegen irgendwann. Aber all das macht süchtig, wie die Menschen süchtig geworden sind, sich immer mehr Reaction-Videos anzusehen, die Reaction auf die Reaction. So funktioniert Twitch, so funktioniert immer mehr auch YouTube. Und genau so ist diese Sendung angelegt von Talk Radio. Dabei sind die Hörer genauso süchtig wie der Moderator. Niemand tut diese Show gut, aber alle wollen sie immer mehr davon und es soll immer krasser werden. Dabei hören wir diese Stimme und die Stimme ist etwas ganz Entscheidendes, weil die Stimme ja auch ohne körperlich verbunden zu sein, also rein digital oder über die Wellen des Radios überall im Raum sein kann. Die Stimme dringt in die privaten Räume ein und formt dort ein Bewusstsein oder bestimmt ein Bewusstsein irgendwann so sehr, dass man sich auch irgendwann angestachelt fühlt, jetzt anzurufen und den Moderator zu beleidigen. Wie heute die Stimmen überall zu hören sind, in den TikTok-Videos ebenso wie in den Podcasts. Dabei ist Barry allein. Er ist wahrscheinlich genauso allein wie die Leute, die bei ihm anrufen. Und er ist verzweifelt, aber er ist zugleich getrieben von diesem Erfolg. Der Film handelt von dieser Vereinzelung. Er zeigt, dass die Gesellschaft eigentlich nur noch als etwas Störendes empfunden wird. Und daraus speist sich dann ein Ressentiment, das sich irgendwann entlädt. Man könnte aus diesem Barry schnell eine heroische Figur machen. Eine Figur, die allem Rechten und Reaktionären trotzt, die liberale Werte hochhält. Aber das wäre dann ein Kino, das nicht denken will. Stattdessen hat Barry zwar liberale Ansichten in Bezug auf Minderheiten oder auf Drogenkonsum, jedoch macht er sich selten die Mühe, einer klugen und stichhaltigen Argumentation zu folgen. Er sagt beispielsweise einem weißen Rassisten, dass die Weißen doch so häufig in die Sonne gehen und aufs Solarium, also wollen sie doch auch braun werden. Also er entscheidet sich im Zweifel immer für die Unterhaltung und nicht für ein wirklich gutes Argument. Und die Sache ist, dieser Barry ist enorm intelligent. Er könnte durchaus anders, auf einem ganz anderen Niveau argumentieren, aber er tut es nicht, weil er weiß, was gut ankommt. Er lügt auch, wenn es die Spannungsdramaturgie verlangt. So ruft bei ihm ein Antisemit an. Und Barry fängt an zu erzählen, wie er nach Dachau gereist ist, um dort das KZ zu besuchen. Wie er dort auf dem Boden einen kleinen Davidstern fand. Wahrscheinlich der Stern eines kleinen Jungen. Und er hat diesen Stern mitgenommen, obwohl man das nicht darf. Und er hat diesen Stern jetzt, während er gerade hier spricht, in der Hand. Und er erinnert sich an diesen Besuch in Dachau. Und wir sehen dann, was die Kamera uns zeigt. Da ist kein Davidstern, da ist eine Kaffeetasse, sonst nichts. Mit anderen Worten, Barry entscheidet sich stets für die Unterhaltung. Nicht für die Aufklärung, nicht für die Wahrheit. Hinzu kommt, dass er nicht nur selbst affektgetrieben ist, sondern er versucht bei seinen Hörern und den Anrufern diese Affekte zu intensivieren. Er beschimpft sie, selbst wenn sie ihm Komplimente machen wollen. Es ist eine Gesellschaft des Spektakels. Er opfert sogar seine privaten Beziehungen der Quote. Er beleidigt seine Ex-Frau, der er sich eigentlich wieder annähern möchte, weil er merkt, während er mit ihr in seiner Show telefoniert live, dass es jetzt gut ankommen würde, wenn er sie richtig runtermacht. Und tatsächlich erreicht er nach dieser Show einen Quotenrekord. Wir sind im Jahr 1988 und damit noch in der Gatekeeper-Ära. Denn es ist nicht Barry, der entscheidet, ob es diese Sendung gibt. Da ist Leslie Hope, die Produzentin der Sendung spielt. Alec Baldwin ist als der Studioleiter zu sehen. Und dann ist da noch John Pankow, der spielt den CEO der Sendergruppe. Und dieser Chef hat Großes mit Barry vor. Landesweit soll er ausgestrahlt werden. Aber er müsse doch vielleicht einige wenige Konzessionen machen, die Provokation ein bisschen herausnehmen. Aber Barry lässt sich darauf nicht ein. Und nach begreift der CEO, dass in dieser Kompromisslosigkeit der Quotenerfolg begründet liegt. Ja, das Drastischere, das ist das, was ankommt. Nicht das, was ein bisschen zahm sein will. Es ist also der Manager, der hier entscheidet, ob das landesweit ausgestrahlt wird und damit landesweit immer mehr Hass gesät wird, sich alles immer weiter aufschaukelt. Und es ist eine rein profitgetriebene Entscheidung. Man denkt vielleicht bei diesem Manager auch noch an einen anderen Manager, wenn es um Radiofilme geht. Nämlich, da ist aus dem Jahr 2006 Robert Altmans Last Radio Show. Hier sehen wir noch die gute Unterhaltung, Country-Musik, die live gespielt wird, im Radio dann ausgestrahlt wird, in einem Theater aufgenommen. Alle geben sich Mühe, noch gute, handwerklich gut gemachte Unterhaltung zu produzieren. Aber man sieht im Hintergrund in diesem Film schon den Manager, der plant, diese gesamte Show einzustampfen. Und dort, wo sie aufgenommen wird, dort soll ein Parkhaus entstehen. Die Quote ist auch hier das Entscheidende, beziehungsweise die Rendite. Das Parkhaus ist am Ende lohnender als eine gute Unterhaltungsshow. Die Quote ist etwas, worum sich alles dreht. Im Digitalen ebenso wie im Analogen, im Fernsehen. Dabei muss man eigentlich doch feststellen, dass die Quote etwas ist, was überhaupt nichts aussagt über die Qualität. Ja, man kann sagen, die Qualität ist überhaupt nicht demokratisch. Die Quote kennt auch keinen Minderheitenschutz. Die Quote richtet sich nur nach dem, was den allermeisten gefällt. Und so sehen wir es im Fernsehen, in den Politik-Talkshows, ebenso wie im Sommerhaus der Stars. Letzteres ist in gewisser Weise dann noch ehrlich. Wer Politik-Talkshows produziert, will verblöden, tut aber so, als ginge es um Aufklärung, um den Austausch von Argumenten. Es ist aber eigentlich nur die Quote, die dazu treibt, dass man diese Shows mit immer mehr Krawall inszeniert, dass es genau darum nicht geht, dass Argumente ausgetauscht werden. Und so sehen wir auch in Talkradio keine Diskussion, keinen sinnvollen Dialog. Man könnte ja eine Konfrontation wagen, wenn man dann versucht, auf ein gemeinsames Erkenntnisinteresse sich zu einigen, um sich und auf ein Fundament der Argumente sich zu stellen. Darum geht es aber an keiner Stelle. Es geht darum, dass viele Leute dabei bleiben und das geschieht nur dann, wenn man die Affekte intensiviert. Es gibt heute noch immer Gatekeeper. Das deutsche Fernsehen ist auf einem lausigen Niveau, weil auch die Gatekeeper nur an die Quote denken. Und bei YouTube, Spotify und all den anderen Plattformen sind es die Algorithmen, die die neuen Torwächter bilden. Und wieder ist es die Quote, nicht die Qualität, die den Maßstab setzt. Belohnt wird dabei immer das Blödere. Und Barry, der Moderator von Talkradio, der weiß das sehr genau. Jeder Satz, der aus mehreren Nebensätzen besteht, um der Komplexität eines Sachverhalts gerecht zu werden, steht im Verdacht, die Erfolgsquote zu riskieren. Und dies wird dann gern so argumentiert, dass das doch demokratisch sei. Man muss es doch so machen, dass es alle verstehen. In Wahrheit ist es nicht demokratisch, sondern es ist eigentlich eine Unterdrückung einer möglichen Aufklärung. Man versucht eigentlich genau das Intelligente zu verhindern und beruft sich dabei noch gern auf die Demokratie. Jedes Bild, das mehrere Ebenen eröffnet, das Interpretation und Konzentration verlangt, wird zum Feind erklärt. Das heißt, von Fernsehredakteuren ausgesondert oder von den Algorithmen mit einem Shadowban belegt. Und dagegen arbeitet Oliver Stone an. Denn obwohl es ums Radio geht, ist das sein, wenn man so sagen darf, filmischster Film. Man halte Talkradio immer wieder einmal an, wenn man sich diesen Film ansieht, um die Meisterschaft der Bildkomposition zu bewundern. Da sehen wir zum Beispiel im Profil Barry im Studio vor seinem Mikrofon mit Kopfhörern auf den Ohren. Er ist in einem Dialog mit einem Anrufer. Durch die Studioscheibe dahinter sehen wir den Studioleiter und den CEO in Maßanzügen stehen. Und beide scheinen sich zu freuen, dass sie bald einen guten Deal eintüten können. Dahinter sehen wir, und es ist räumlich gar nicht mehr so genau zu bestimmen dann, wie das nächtliche Dallas mit seinen Lichtern hereinstrahlt. Überall dort in den Hochhäusern sitzen wohl Barrys Hörer und irgendwo lauert vielleicht auch schon sein Mörder. Die grünen und gelben Lichter strahlen so stark, dass alles verschwimmt. Es ist ein geniales Bild für die Radiowellen, die alles durchdringen. Später, wenn Barry das Spektakel immer weiter treibt, blickt die Kamera oft schräg ins Studio. Hier gerät etwas aus den Fugen. Hier verliert jemand seinen Halt. Immer nur für Momente sehen wir Barry allein. Mehrere Ebenen tun sich meistens auf. Wir blicken zum Beispiel mit dem Studioleiter durch die Scheibe und in dieser Scheibe spiegelt sich der Studioleiter, sodass er uns auch anblickt. Wir als Zuschauer werden angesehen vom Studioleiter. Und der Blick zu Barry ins Studio. Hinter Barry ist ein weiteres Fenster, durch das der Technikraum zu sehen ist, in dem die Produzentin telefoniert. Dann ein Schnitt, eine neue Perspektive und wir sehen den CEO. Oliver Stone zeigt Zum einen, dies alles findet in einer atomisierten Gesellschaft statt. Fast jeder hat immer noch irgendetwas dazwischen, meist eine Scheibe. Und diese ist schalldicht und trotzdem kann man den Moderator überall hören. Zum anderen ist Barry nicht der Omnipotente, für den er sich hält. Er agiert auf einer von Kapitalinteressen bestimmten Plattform, deren Profite er maximieren soll. Wir können uns also fragen, ist er Opfer oder Täter? Vielleicht kommen wir aber besonders weit mit dem Begriff Komplizenschaft. Diese Komplizenschaft, die er eingeht, die die Hörer eingehen, die alle, die für ihn arbeiten oder für die er arbeitet, eingehen. Wir sehen hier die Unterhaltung von einer sehr, sehr finsteren Seite. Und ein paar Jahre später wird diese Unterhaltungsseite dann von der Wirklichkeit in ihrer Finsternis noch übertroffen. 1994 in Ruanda nämlich. Es gibt ein sehr gutes Theaterstück von Milo Rau darüber. Auch ein Hörspiel wurde daraus gemacht, das man im Internet finden kann. Es heißt Hate Radio. Es handelt von dem Radiosender RTLM. Die Hörer konnten da auch anrufen, sie konnten sich Musik wünschen, aber sie konnten auch ihre Gegner denunzieren, sodass man sie findet und ermordet. Die Moderatoren sind ironisch, heiter, sie verwenden ordinäre Wörter, sie sind so ganz locker wie im frühen Musikfernsehen. Wo ist eigentlich unser Bier? Wir brauchen dringend mal wieder Gras. Sie spielen Songs, irgendwas, mal Bob Marley, mal Eurodance. Und zwischendurch rufen sie dazu auf, dass man alle vernichten sollte. Die politischen Gegner seien Kakerlaken, die alle getötet werden müssen. Unterhaltung, politische Agitation, schlimmste Propaganda, alles geht hier zusammen. Die Wirklichkeit übertrifft also dann doch auch nochmal das, was das Kino uns zeigen kann. Und doch ist Talk Radio ein so wichtiger Film, um die Gegenwart zu verstehen, um zu verstehen, wie die Plattformen die Affekte verstehen auszubeuten und diese Affekte immer weiter intensivieren und alle Protagonisten dort auch versuchen, die Affekte weiter zu verstärken. Talk Radio, um noch einmal über die Quote zu sprechen, spielte in den USA seine Produktionskosten, die nur bei 4 Millionen Dollar lagen, nicht ein. Die Demokratie der Zuschauer präferierte einen anderen Radiofilm, Good Morning Vietnam, der in den USA 122 Millionen Dollar einspielte. Das Publikum wollte Propaganda statt Ideologiekritik. Es wollte nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.